Ich freue mich, dass wir unser Studium in der Apostelgeschichte fortsetzen können und heute wollen wir über das Konzil in Jerusalem sprechen. Wir haben gesehen, dass Paulus und Barnabas den Auftrag ernst genommen haben, den Christus ihnen gegeben hat. Sie sind und haben ihre erste Missionsreise hinter sich. Sie haben getauft, sie haben zu Jüngern gemacht, sie haben die Ressourcen des Himmels genutzt, sie haben gewirkt durch den Heiligen Geist. Und Gott hat ihr Werk bestätigt. Aber sie waren auch verfolgt von Menschen. Und wir haben letztes Mal gesehen, was der Unterschied ist zwischen Verfolger und Missionar. Und wir schauen uns das nochmal kurz an. Der Missionar hat die Absicht, den Menschen zu helfen und Gottes Willen zu erfüllen. Er tut das mit Entschlossenheit, mit großem Eifer und ist nicht zu stoppen in diesem Werk. Seine Haltung ist eine wahrhaftige Haltung. Es gibt keinen Trug, keine Schlauheiten, die er ausübt. Er ist sanftmütig und demütig und er ist gewaltfrei und dennoch autoritär. Die Verfolger hingegen haben dieselbe Absicht. Sie wollen den Menschen helfen, sie wollen Gottes Willen tun. Sie handeln entschlossen, mit großem Eifer und unaufhaltbar. Ihre Haltung jedoch ist trügerisch, sie sind listig, bestimmend, dominant und gewaltvoll und zwanghaft. Sie stellen Bedingungen. Wir haben gesehen, die Ursache für die eine oder die andere liegt immer in der Identität. Wer bin ich? Daraus entsteht die Motivation, ob sie selbstlos ist und die Liebe Gottes hat oder ob sie, wenn sie denkt, sie ist Gott, dann dreht sich alles um einen selbst und Stolz und Egoismus ist die Motivation, aus der man handelt. Jetzt finden wir, dass die Gemeinde dort in Antiochien soweit gut läuft. Man bereitet sich wahrscheinlich schon auf die nächste Reise vor. Und dann kommen, so sagt Kapitel 15, Vers 1, etliche von den Juden aus Judäa, wo und lehrten die Brüder, wo ihr euch nicht beschneiden lasset nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht selig werden. Und so entsteht eine Diskussion, die sinnlos ist, wenn man so will, und dennoch etwas offenbart, dass innerhalb der Gemeinde sehr wohlgemeinte Menschen etwas erzwingen wollen, was nicht mehr gültig ist. Und so gibt es das Konzil in Jerusalem. Man geht da hinauf, um dieser Frage nachzugehen, weil wer soll es entscheiden? Wer soll wissen, wie ist es denn nun letztendlich? Natürlich hätten diese Brüder aus Judäa die Frage nicht aufgeworfen, wäre man weitergegangen nach dem, was man erlebt und gesehen hat, wie der Heilige Geist es geführt hat. Aber wie es so immer ist, es müssen Verfolger auch entstehen innerhalb der Gemeinde. Nicht nur die, die nicht gläubig sind und Christen wurden unter den Juden, wurden zu Verfolgern, sondern auch die, die jetzt in derselben Gemeinde sind. Sagen, naja, aber komm, wir Juden sind beschnitten und jetzt müssen wir die Heiden und alle, die dazukommen, auch beschneiden und man muss das ganze Gesetz Mose halten. Und so kommen sie nach Jerusalem. Paulus und Barnabas werden gesandt, um die Sache an höchster Ebene, wenn man so will, klären, dass es klar wird, was ist nun die Sache? Und in Vers 5 lese ich, da traten auf etliche von den Pharisäern, Sekte, die gläubig waren worden und sprachen, man muss sie beschneiden und gebieten zu halten das Gesetz Moses. Aber die Apostel und die Ältesten kamen zusammen, über diese Rede sich zu beraten. Da man sich aber lange gestritten hatte, stund Petrus auf und sprach zu ihnen. Ihr Männer, liebe Brüder, ihr wisset, das Gott lang vor dieser Zeit unter uns erwählet hat, dass durch einen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hörten und glaubten. Und Gott, der Herzenskündiger, zeugte über sie und gab ihnen den Heiligen Geist, gleich wie auch uns, und machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen und reinigte ihre Herzen durch den Glauben. Was versuchte denn nun Gott mit Auflegen des Joches auf der Jünger Hälse, welches weder unsere Väter noch wir haben mögen tragen? Sondern wir glauben, durch die Gnade des Herrn Jesus Christus selig zu werden, gleich, in gleicher Weise wie auch sie. Da schwieg die ganze Menge stille und hörten zu Paulus und Barnabas, die da erzählten, wie große Zeichen und Wunder Gott durch sie getan hatte unter den Heiden. So, wir finden hier eine Auseinandersetzung. Und diese Auseinandersetzung, die damals begann und so klar war, gibt es leider heute immer noch. Es gibt immer noch Menschen, die sagen, wir müssen das Zeremonialgesetz halten, die Feste feiern und vielleicht sogar an die Beschneidung. Wieso? Wo liegt das Problem? Nun, zu der Jüngerzeiten musste Gott außergewöhnlich eingreifen. Jesus hatte versucht, seine Jünger klarzumachen, dass er sterben musste. Aber sie haben es nicht wahrgenommen, weil sie in ihrer Tradition, in ihrem Glauben so eng und eingeschlossen waren in ihrem Denken. Auch nach der Ausgießung des Geistes, nachdem sie wohl viel Erkenntnis hatten und Jesus hatte sie nach seiner Auferstehung alles gelehrt, so war diese Sache, dass die Heiden erlöst werden sollen und unter derselben Voraussetzung stehen wie die Juden, für sie ein Problem. Und Gott wirkt mit dem Geist Gottes deutlich. Er gibt Petrus als erstes durch Cornelius, durch die Ausgießung des Geistes auf Heiden, eine klare Botschaft. Die Heiden sind genauso angenommen im Herrn, ohne Beschneidung, ohne Halten eines Zeremonialgesetzes. Und dann gehen Paulus und Barnabas und verkünden unter den Heiden das Evangelium und es geschieht dasselbe. Es wird nirgendwo von Seiten des Geistes Gottes, der sie in alle Wahrheit leitet, irgendeine Idee aufkommen, damit sie jetzt das Zeremonialgesetz oder die Beschneidung den Heiden aufdrängen. Aber jetzt kommt die Frage auf, ob etwas zu tun ist oder nicht. Und man klärt es sehr schön auf höchster Ebene, damit es klar wird von den Aposteln, von denen, die Jesus eingesetzt hatte, dass sie die Wahrheit und die Leitung der Gemeinde hatten, dass man klärt, was ist jetzt nun Sache. Da Gott deutlich gesprochen hat, orientieren sich die Apostel, auch der Jakobus später, wenn ihr lest, und sie erlassen eine Bestätigung oder ein Beschluss, der sich reduziert auf rein physische Dinge, die mit dem Zeremonialgesetz an sich nichts zu tun haben. So, schauen wir uns an, der Geist Gottes damals hat gewirkt. Später finden wir in der Heiligen Schrift, dass Paulus auch eine gesetzliche, klare Argumentation bringt. Und die möchte ich heute auch klären, weil das Gesetz ist das, was uns am allerbesten hilft, zu unterscheiden und richtig zu sein. Weil die Verfolger heute kommen nicht mehr und sagen, wir müssen uns beschneiden, sondern sie sagen, wir müssen auch das andere Gesetz wegtun. So lasst uns mal die Gesetze, angefangen von den Gesetzen der Natur, weil sie Gott alle gemacht hat, deutlich anschauen und wissen aufgrund des Gesetzes, was ist noch gültig und was nicht. Was ist noch zu halten und was nicht. So, Ich habe begonnen zu schauen, die Gesetze der Natur. Als Arzt muss ich sie verstehen. Und ich habe festgestellt, das, was wir alle wissen, es gibt ein Grundgesetz und es gibt Nebengesetze. Und die Nebengesetze und das Grundgesetz sind absolute Gesetze. Sie sind nicht veränderbar. So würde ich auch sagen, das Gesetz Gottes, das Moralgesetz der 10 Gebote, wo wir das Grundgesetz letztendlich finden, wie wir gleich schauen werden, ist unveränderbar und auch die Nebengesetze, auch das Zeremonialgesetz an sich ist nicht veränderbar. Aber schauen wir den Unterschied an. Nebengesetze sind abhängig von Umständen, um zu wirken. Habe ich nicht den Zustand der Flüssigkeit, dann wirkt das Gesetz für Flüssigkeiten nicht. Aber es ist da. Und würde der Umstand vom gasförmigen flüssig oder von fest in flüssig entstehen, dann würden diese Gesetze sofort wirksam. Das Grundgesetz jedoch ist unabhängig von Umständen. Das heißt, es kann nie aufgehoben werden. Es ist auch nicht veränderbar, wenn sich der Umstand ändert. So, wir haben also Gesetz, was umstandsunabhängig ist, und viele Gesetze, die umstandsabhängig sind. So schauen wir uns das Grundgesetz an. Es sagt, alles ist abhängig von Energie. Alles, was funktioniert, braucht sie. Es braucht, dass die Energie von außerhalb kommt, weil sie kann nicht von innen kommen. Und alle Energie wird aufgenommen, umgewandelt und weitergeleitet. Daraus ergibt sich, dass jede Wirkung eine Ursache haben muss und alles muss übernehmen, um zu geben. Das ist die Funktion des Grundgesetzes und das andere ist das, was man so sieht, das Gesetz von Wirkung und Ursache. Nun, auf das ganze Universum bezogen, ist Gott derjenige, der die Ursache ist. Er hat das Universum als Wirkung seines Wortes gegründet. Er spricht und es geschieht. So hat jetzt Gott das ganze Universum abhängig gemacht von der Kraft, die er gibt. Das ist, er muss das Universum versorgen und erhalten. Und er tut das durch sein Wort, durch seine Aktivität. Und über das Grundgesetz bestimmt Gott jeden Umstand. Das heißt, wenn wir am Anfang die Schöpfung sehen, dann ist die Erde wüst und leer. Und der Geist Gottes schwebt über den Wassern. Und Gott spricht, es werde Licht. Und es ward Licht. Gott ändert durch das, dass alles, was er schafft, durch sein Wort abhängig ist und seinem Wort gehorcht, jetzt den Umstand auf der Erde, es wird Licht. Und er setzt das Ganze in die Zeit und sagt, 12 Stunden Licht, 12 Stunden Finsternis. Dadurch ändert er den Umstand. Und durch diese Änderung des Umstands kommen Gesetze, Nebengesetze in Kraft, die er gemacht hat im Voraus. So Gott hat für jeden Umstand Gesetze gemacht, das sind die Nebengesetze. Und so kann er immer uneingeschränkt seiner Kraft auf alles, was im Universum ist, einwirken, immer durch seine Gesetze, während er nie ein Gesetz brechen muss, weil er hat für jeden Umstand ein Gesetz geschaffen, das sind die Nebengesetze. Und durch das Grundgesetz schafft er den Umstand. Es gibt manche Menschen, die kommen und behaupten, ein Wunder, zum Beispiel, dass Jesus jemanden heilt oder auch Paulus und die anderen Jünger, ein Brechen des Naturgesetzes ist. Das ist nur möglich, dass man auf diese Idee kommt, wenn man nicht versteht, das Zusammenspiel zwischen Grundgesetz und Umstandsgesetz. Gott sagt und Jesus sagt in der Schrift, hättet ihr Glauben wie ein Senfkorn, so könntet ihr, so würdet ihr sagen diesem Berg, hebe dich weg, und er würde sich wegbeheben. Das heißt, durch den Glauben nimmt man das Wort Gottes auf. Und jetzt spricht man das Wort Gottes aus, und das Wort Gottes ändert den Umstand, und der Berg versetzt sich aufgrund der veränderten Umstände nach dem Gesetz, das Gott gemacht hat für den Umstand. Deshalb konnte Jesus sagen, und deshalb konnte auch der Hauptmann zu ihm kommen und sagen, du musst nur ein Wort sprechen und mein Knecht wird gesund. Weil er sagt, ich sage und gebe Befehle und du doch auch. So Gott und Christus hat gesagt, das ist ein großer Glaube. Du kennst die Gesetze. Durch mein Wort schaffe ich einen neuen Umstand. Der neue Umstand ändert sofort das, was darauf wirkt, nämlich den Körper des Menschen, und bringt ihn in das Gesetz, was von diesem Umstand bestimmt wird. So Gott bricht nie die Gesetze, die er gemacht hat. Das würde bedeuten, er würde sich selbst widersprechen. Nein, er hat durch das Grundgesetz die Voraussetzung gemacht, dass alles von ihm abhängig ist und alles von seinem Wort abhängig ist. Und sein Wort schafft einen Umstand. Der Umstand ändert alles, aber er ändert und bringt es in ein anderes Gesetz. Das andere Gesetz, was für den ersten Umstand da war, wird nicht aufgehoben, es wird nicht gebrochen, da ja der Umstand für das Gesetz geändert wurde. So das Gesetz ändert sich nicht, nur der Umstand. Schauen wir uns das mal am Wasser an, sodass wir es verstehen. Wasser ist hier flüssig und es hat eine gewisse Temperatur. Jetzt ändert man den Umstand der Temperatur, man senkt sie und das Wasser gefriert zu einem Gletscher. So, es wird zu Eis, es hat jetzt einen festen Zustand. Und jetzt erhöht man aber das Wasser, das fließt, in eine höhere Temperatur und dann wird es zu Dampf. Es ist dasselbe Element, aber es hat entsprechend dem Umstand eine andere Form und dadurch natürlich steht es unter anderen Gesetzen. Wird das Gesetz durch die Veränderung der Temperatur gebrochen? Natürlich nicht. Und wenn wir schauen auf ein bisschen die Gesetze unserer Natur an, so ist alles temperaturabhängig. So, Gott muss nur durch sein Wort die Temperatur ändern und schon ändert sich der Umstand und so ändern sich auch die Gesetze. Das heißt, andere Gesetze treten in Kraft, die bei diesem Umstand in Kraft oder für diesen Umstand gemacht worden sind. Weil auch der Dampf funktioniert nach Gesetz, auch das fließende Wasser funktioniert nach Gesetz und auch das Eis funktioniert nach festem Gesetz. Aber es wird gesteuert durch die Temperatur, durch den unterschiedlichen Umstand. So fassen wir zusammen. Umstand bestimmt Zustand. Und für jeden, das Naturgesetz hat für jeden Umstand eine Gesetzmäßigkeit. So es gibt ein Naturgesetz oder Naturgesetze für jeden Umstand. So, wenn Gott also durch sein Wort den Umstand ändert, ändert er kein Gesetz. Er ändert nur den Umstand, wofür er andere Gesetze gemacht hat. Deshalb wollen wir jetzt nun das Gesetz verstehen, das Grundgesetz und das Zeremonialgesetz. Gott hat beides gemacht. Und hier ist das Grundgesetz aller Wesen in den 10 Geboten zusammengefasst. Das sind 2 Tafeln, weil es ja 2 Aktionen sind, das Nehmen und das Geben. Die eine Tafel ist ausschließlich, die andere Tafel ist einschließlich. So schreibt Gott 10 Gebote auf. Und wir kennen sie, keinen anderen Gott, keine Götzenbilder, Gottes Namen nicht missbrauchen, Gedenke des Sabbats, du bist Geschöpf, Ehre Vater und Mutter, nicht töten, nicht Ehe brechen, nicht stehlen, nicht lügen, nicht begehren. Und da wir ja wissen, dass das Grundgesetz, wie wir es gesehen haben, nur nehmen, um zu geben ist, so hat auch Gott diese 10 Gebote geschrieben, damit es dem Menschen auf geistiger Ebene klar wird, dass er von Gott nehmen muss. Und dass man nur beim Nehmen das Gesetz brechen kann. Adam und Eva haben das Gesetz gebrochen, das sie nicht mehr von Gott genommen haben. Luzifer bricht das Gesetz, dadurch, dass er aufgehört hat, von Gott zu nehmen. Adam und Eva nehmen vom Bösen, vom Teufel. Der Teufel hatte keine Alternative, so stoppte er das Nehmen von Gott. Und jetzt war er der Versucher geworden und hat Adam und Eva gemacht, dass sie von ihm nehmen. Und so kann man nur im Nehmen das Gesetz brechen. Entweder man nimmt nicht von Gott oder man nimmt von jemand anders als von Gott. Das bedeutet auch nicht von Gott nehmen. Auf physischer Ebene betrachtet, ich kann durch Nichtessen sterben oder ich kann sterben, indem ich Gift esse, nachdem ich etwas aufnehme, was nicht für den Körper bestimmt ist. Deshalb sind die 10 Gebote in 8 Verbote aufgeteilt, wo Gott das Nehmen verbietet. Wo er sagt, wenn du ein anderes Götzenbild hast, dann nimmst du nicht von mir. Wenn du meinen Namen missbrauchst, dann nimmst du nicht von mir. Wenn du dir Bilder und Götzenbilder machst und vor ihnen niederbeugst, dann nimmst du nicht von mir. Das muss dir klar sein. Wenn du jemanden tötest, dann nimmst du von einem Menschen. Wenn du jemanden Ehe brichst, dann bist du wieder in der Abhängigkeit von Menschen und beweist durch deine Tat, dass du nicht von mir nimmst. Wenn du stiehlst, wenn du falsch Zeugnis redest, wenn du begehrst, alles das ist eine Zusammenfassung des Nichtnehmens von Gott. Im Gesetz gibt es ein Gebot, das Nehmen, das ist das Sabbatgebot, wo er sagt, du bist Geschöpf. Es ist das Gebot, was beweist, dass der Mensch bewusst ist, er ist allein geistig von Gott abhängig, von keinem Menschen und von keinem anderen Geschöpf. Auf geistiger Ebene gibt es keine Alternative zu Gott. Und man prüft, dass man von Gott nimmt, indem man den Eltern gibt, weil solange man von den Eltern nimmt, kann man sie nicht ehren noch achten. So, man ist dadurch von den Eltern abhängig und man muss geistig als Kind von den Eltern unabhängig werden. So, das ist das Grundgesetz der 10 Gebote. Wurde das und kann das je aufgehoben werden? Natürlich nicht. Aber jetzt hat Gott, als sich der Umstand geändert hat, natürlich durch das Brechen dieses Gesetzes, kommt Adam und Eva in einen anderen Umstand. Sie sind jetzt nicht mehr in dem Umstand, in dem Gott sie getan hat. Und jetzt muss Gott oder hat Gott einen Plan gemacht im Voraus, um sie zu erlösen, um sie aus diesem Umstand, in dem sie durch das Brechen des Gesetzes gekommen sind, wieder rauskommen. Und so tritt das Zeremonialgesetz im Paradies in Kraft. Dort nimmt Gott ein Lamm oder mehrere Lämmer und schlachtet sie und tötet sie und macht ihnen Kleider und macht ihnen klar, ihr seid jetzt in einem Zustand, in dem ihr dieses Grundgesetz nicht mehr halten könnt und es muss ein Erlöser kommen, euch zu befreien. Das Zeremonialgesetz beginnt im Paradies aufgrund des veränderten Umstands durch das Brechen des Grundgesetzes. Die Stiftshütte ist eingeführt, sie ist auch im Rahmen des Zeremonialgesetzes. Sie beinhaltet vieles. Wir wissen, was im Gesetz des Mose da entstand, als Gott dann ein Volk hatte. Bis dahin waren sie verteilt, einzelne Personen. Aber jetzt die Stiftshütte wird für das Volk Israel, den 12 Stämme, in der Wüste gebaut, weil sie auf der Wanderung sind. Als sie dann sesshaft sind, sich der Umstand ändert, wird ein Tempel aus der Stiftshütte gebaut. Und dieser Tempel nimmt die Stelle der Stiftshütte ein, weil jetzt ist es sesshaft. Die täglichen und jährlichen Feste werden dem Umstand angepasst. Man hatte früher die Stiftshütte, da ginge man hin zu den Festen. Jetzt muss man nach Jerusalem gehen, für die, die nicht in Jerusalem wohnen, dreimal im Jahr zu den angegebenen Festen. Das ist Umstand, das sich ändert. Die Gesetze des Landes wurden je nach Umstand geändert, weil sie waren ja Nebengesetze. Weil sie einen König wollten, hat ihnen der Samuel vorgelegt, alle Gesetze, die daraus entstehen, wenn man einen König nimmt. So, das sind Umstandsgesetze. Das sind klare Gesetze, die hat Gott gegeben. Und er hat ja sie aufgeschrieben im Buch des Moses. Und dann müssen wir verstehen, durch das Kommen Christi, durch den Tod und seine Auferstehung, wird der Umstand, in dem der Mensch sich befand, bis zur Auferstehung Jesu geändert. Und damit hören die Zeremonialgesetze auf und werden, so wie der Paulus es später im Hebräerbrief schreibt, mit besseren Gesetzen ersetzt, die jetzt für diesen Umstand gelten. So, es ist entscheidend zu verstehen, es war notwendig, das Zeremonialgesetz, damit der Mensch erkennt den Zustand, in dem er ist. Aber er deutete hin auf einen Sieg. Und als Christus den Sieg errungen hat, ist es doch selbstverständlich, dass das der Umstand sich geändert hat. Der Mensch war nun nicht nur durch den Glauben sozusagen in der Hoffnung erlöst, sondern Christus hatte tatsächlich in ihm selbst die Erlösung geschaffen. Nach 4000 Jahren, auf Hindeutung auf hin, war jetzt der Umstand, der nur durch den Glauben wahrzunehmen war, hat er sich erfüllt. Und es begann ein anderer Umstand unter anderen Gesetzen. Das Gesetz wurde nicht verändert. Es verlor nur seine Gültigkeit durch die Veränderung des Umstands. Schauen wir uns das noch einmal an. Der veränderte Umstand nach Christi Tod und Auferstehung führt zu einem anderen Gesetzesmäßigkeit, die für diesen Umstand gilt. Durch die Sünde bekommen wir eine falsche Identität. Wir denken, wir sind Gott. Das ist die sündige Natur. Und die wird dargestellt durch das Fett des Opferlammes. Deshalb schlachtet Christus das Lamm. Er zeigt ihnen, wie sie das Fett entfernen müssen aus dem Tier, um bewusst zu werden, dass sie in sich etwas haben, das entfernt werden muss. Der Abel hat das wunderbar getan. Das ist ein Beweis, dass Gott ihnen das so gelehrt hat. Er hat ihnen aber auch die Kleider daraus gemacht und gesagt, ihr braucht reine Kleider, ihr müsst euch bedecken. Der Gerechtigkeit, ihr seid jetzt unrecht, ihr habt eure Gerechtigkeit verloren und ihr braucht die Gerechtigkeit Christi, damit ihr wieder rein und heilig vor Gott steht. So, die Vorhaut des Herzens. Hätten die Menschen verstanden, dass mit dem Opferlamm hätte Gott nicht bei Abraham noch ein weiteres Bild für den schlimmen Zustand des Herzens dargebracht, die Vorhaut des Herzens. Sie ist, und er macht es natürlich wiederum durch die Vorhaut des Geschlechtsorgans beim Mann, dass sie abgeschnitten wird, aber es war nur ein Bild für die Vorhaut des Herzens. Es war nicht, dass die Vorhaut etwas schlecht hatte, sondern im Herzen lag das Problem. Der Irrtum, die Lüge, die Armut, die Blindheit, die Nacktheit, die Gefangenschaft, der Sauerteig, das böse Auge, die Finsternis, der alte Mensch, das Fleisch, das Ausgespielte, der Kot, all das sind Bilder in der Heiligen Schrift für ein und dasselbe Bild, die falsche Identität des Menschen. Und Gott wies darauf hin, dass diese entfernt werden muss. Und so wurde sie durch Christus, weil er sie auf sich nahm, in seinem Leben und am Kreuz entfernt. Und als er auferstand, war er eine neue Kreatur. Es war nun ein anderer Umstand für den Menschen da, für den neu geschaffenen Menschen. Deshalb hört doch auf, das, was auf das zutraf, weil es war ja schon in Christus erfüllt. Deshalb sagt Paulus in Galater 2, 18, wenn ich aber das, was ich zerbrochen habe, wiederum baue, so mache ich mich selbst zu einem Übertreten. Was war zerbrochen? Die sündige Natur war überwunden. Christus war am Kreuz gestorben. Er hatte sie ja noch vorher getötet und durch die Auferstehung hat er ein Neues geschaffen. Damit stehen wir unter einem neuen Umstand, der vor dem Kreuz anders war und nach dem Kreuz anders ist. Aus diesem Grunde verlieren die Feste, wie sie gefeiert wurden, ihre Wirkung, weil sie sind ja jetzt in Christus und werden im himmlischen Heiligtum erfüllt. Das Bild hat die Realität erreicht. Da muss man nicht mehr das, was man zerbrochen hat, wieder aufbauen. Die sündige Natur ist überwunden, der Sieg ist errungen. Er muss nur in jedem von uns errungen werden. Deshalb hat Gott durch den Heiligen Geist gewirkt unter den Aposteln und er hat sie geschickt in die ganze Welt. Und es musste die Neubekehrten mussten nicht in die Zeremonialsituation zurück, weil sie war ja verändert. Der Umstand war verändert. So kommt am Ende hier der Jakobus und der Apostel zu einem Schluss, den sie sagen. Und ich lese das ab Vers 19. Kapitel 15. Darum urteile ich, dass man denen, so aus den Heiden zu Gott sich bekehren, nicht Unruhe mache, sondern schreibe ihnen, dass sie sich enthalten von Unsauberkeit, der Abgötterei und von Hurerei und vom Erstickten und vom Blut. So, wir finden hier zusammengefasst den Grundsatz sowohl des moralischen Gesetzes als auch des Reinheitsgesetzes des Körpers. Das heißt, die Speiseregelung dessen, was wir essen sollten für unseren Körper, hat Gott in Eden schon festgelegt und er hat es dann, als der Umstand sich geändert hat, auch geändert. Es wurde zu den Früchten und zu den Samen, kam noch das Gemüse dazu und später nach der Sintflut das Fleisch. Aber er hat klar gemacht, es gibt giftige Pflanzen und nicht giftige. Es gibt Fleisch, was zu essen ist und Fleisch, was nicht zu essen ist. Das ändert sich nicht. Das ist nicht im Rahmen des Zeremonialgesetzes. Es ist etwas, was sie ihnen aufgeben, dass sie tun. Sie sollen also sich enthalten von der Unsauberkeit der Abgötterei. Das heißt, sie sollten das Fleisch der Heiden, das heißt das, was sie den Göttern geopfert hatten, nicht berühren. Sie sollten sich von der Hurerei, das ist ja das Moralgesetz, ja, fernhalten vom Erstickten und vom Blut. So, das sind Dinge, die auch davor nicht unter dem Zeremonialgesetz standen, sondern unter dem Leibesgesetz, das Gott gegeben hatte, dass man kein Blut isst, dass man das Fett nicht isst aus dem Fleisch. Das alles hat sich nicht verändert dadurch, weil es ja auf der physischen Ebene zwar ein Bild ist, aber es ist nicht mehr im Rahmen des Zeremonialgesetzes da. So, wir brauchen ein bisschen Erkenntnis, um zu unterscheiden, was ist jetzt noch gültig und was nicht. Und wenn wir die Erkenntnis nicht haben, dann schmeißen wir so wie die Christenheit heute das Grundgesetz weg und sagen, es ist aufgehoben, während das Grundgesetz ja nie aufgehoben werden kann. Alles muss in jedem Umstand immer nehmen und geben. Niemand kann das ändern. Das würde bedeuten, es wird alles von Gott abgenommen. Also das heißt, das wird von Gott getrennt. Das Grundgesetz kann nicht aufgehoben werden. Deshalb ist die Hurerei, die im Rahmen des Grundgesetzes, deshalb ist das, wenn ein Mensch erneuert wird durch den Heiligen Geist, dann hält er das Gesetz, er nimmt nicht mehr von Menschen, sondern von Gott. Und so ist das auch auf der körperlichen Ebene. Gott hat vorgegeben, was für unseren Körper gut ist. Und das werden wir doch nicht, wenn wir vom Heiligen Geist geführt sind, anders tun, weil wir wissen, es ist ja ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir werden doch in ihn nicht hineintun, das, was Gott gesagt hat, Blut sollst du nicht nehmen, Ersticktes sollst du nicht essen, das ist alles schädlich, das kann dich töten, es ist Gift. Du nimmst aber auch keine giftigen Pflanzen, du isst keine Pilze, die giftig sind. Es muss die Nahrung auch geachtet werden und mit Vernunft eingenommen werden. Das ist alles unter dem Gesetz, in dem wir immer noch stehen. Der Leib wurde doch durch die Auferstehung Christi, Christus hat ihn zwar verändert, seinen Leib, aber unsere wird erst verändert, wenn er wiederkommt. So müssen wir uns an die Gesetze, die den Leib betrachten, doch genauso halten und die den Geist sowieso, weil wir müssen und können nur von Gott leben und von Gott holen. Und durch Christus haben wir jetzt den direkten Zugang zu Gott. Wir brauchen kein Opferlamm, wir brauchen keine Beschneidung der Vorhaut. All das ist erledigt, ist weg. Ich hoffe, dass wir das verstehen, sodass wir nicht das Kind mit dem Badewasser ausschütten oder die Dinge nicht festhaben. Das Gesetz ist für mich das Einzige, was mir hilft, die Dinge klar zu sehen, weil es ist unveränderbar. Alles, was veränderbar ist, nur der Umstand. Aber dann kommt ein anderes Gesetz in Funktion. Und so muss ich ja nur wissen, für welchen Umstand welches Gesetz notwendig ist. Möge Gott uns Klarheit helfen, dass jede Diskussion, die auch heute existiert, was zu halten ist und nicht, welche Form da ist, um erlöst zu werden oder nicht, dass das alles unter das Gesetz fällt und mit dem Gesetz wir alles klar und deutlich unterscheiden und uns danach richten können. Amen.